im Gebet zum Ausdruck gebracht. Das sagt sich so leicht. Jesus selbst als Gastgeber? Irgendwie ist das ja auch schwer fassbar. Jedenfalls wird deutlich, dass das, was wir hier tun, eine ganz besondere Feier ist. Auch wenn wir es regelmäßig machen, jeden ersten Sonntag im Monat. Was bedeutet es eigentlich, Abendmahl zu feiern? Und was bedeutet es für mich persönlich, wenn ich daran teilnehme? Oberflächlich betrachtet geschieht ja gar nicht so viel beim Abendmahl. Es ist halt, wie der Name so sagt, ein gemeinsames Essen am Abend. Ja, das stimmt schon wieder nicht. Wir machen es ja am Vormittag. Aber der Begriff Abendmahl erinnert uns daran, dass Jesus seine Jünger zu einem besonderen Mahl, zu einem besonderen Essen am Vorabend seiner Kreuzigung eingeladen hat. Wir sind mitten in der Passionszeit und es macht deshalb besonders Sinn, dieses Geschehen noch einmal besonders zu betrachten. Was geschieht, wenn wir Abendmahl feiern? Wir singen und wir beten, da nehmen wir uns nach der Predigt noch richtig Zeit für. Wir hören einen Bibeltext, der das Abendmahl erklärt. Es wird ein Dankgebet gesprochen, auch ein Fürbittegebet für alle, die am Abendmahl nicht teilnehmen können, weil sie krank sind. Jeder isst ein Stück Brot, trinkt einen Schluck Traubensaft. So für sich genommen ist das noch nichts Aufregendes. Bedeutsam wird es dadurch, dass Jesus etwas dazu gesagt hat. Wenn wir also dieses spezielle Mahl feiern, steht etwas dahinter, etwas, was Jesus zum Ausdruck gebracht hat. Paulus erwähnt das Abendmahl zweimal in seinem ersten Korintherbrief und er deutet es damit. Der eine Text steht in 1. Korinther 11. Dieser Text ist euch wahrscheinlich bekannt, wenn ihr öfter im Abendmahl seid, weil er fast jedes Mal vor dem Abendmahl gelesen wird. Ich mache das nachher auch noch. Ein Kapitel zuvor kommt Paulus aber schon einmal auf das Abendmahl zu sprechen und ich lese mal diesen Text, der ist weniger bekannt. 1. Korinther 10. Ihr seid doch verständige Leute, beurteilt selbst, was ich sage. Denkt an den Becher, über dem wir beim Mahl des Herrn das Dankgebet sprechen. Gibt er nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Das wichtige Wort in diesem Text ist teilgeben. Der Becher, so heißt es, gibt uns Teil am Blut Christi. Das Brot gibt uns Teil am Leib Christi. Luther hat das so übersetzt. Es geht um Gemeinschaft des Blutes Christi, Gemeinschaft des Leibes Christi. Ich gebe zu, das ist mindestens erklärungsbedürftig. Christen haben sich immer wieder auch darüber entzweit, was das wohl genau bedeutet. So hat zum Beispiel die katholische Kirche ein sehr wörtliches Verständnis davon. Durch einen Prozess der Wandlung in der Messe, also im katholischen Gottesdienst, wird der Wein tatsächlich zum Blut Christi, das Brot tatsächlich zu seinem Leib. Und mit entsprechend viel Ehrfurcht wird auch mit diesen Elementen umgegangen. Luther hatte ein etwas anderes Verständnis in der Reformation. Er sagte, nein, es ist nicht Blut und Leib Christi im wortwörtlichen Sinne, aber Christus kommt, und er hat es so ausgedrückt, er kommt in, mit und unter den Elementen, also Brot und Wein oder Traubensaft zu uns. Also Christus ist in irgendeiner ganz geheimnisvollen Weise mit diesem Brot und mit diesem Traubensaft oder Wein verbunden. Es gibt noch eine dritte Tradition, das ist die sogenannte reformierte Tradition. Jetzt nicht irritieren lassen, natürlich war Luther der Reformator, aber es gab noch andere Zweige der Reformation, zum Beispiel durch Calvin und Zwingli in der Schweiz. Und in dieser Art von reformierten Tradition stehen wir als Baptistengemeinde am ehesten, der stehen wir am nächsten. Und die will ich euch erklären, damit ihr versteht, was hier passiert und damit ihr euch auch mit ein bisschen Kenntnis mit anderen Christen darüber unterhalten könnt und dass ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt. Fangen wir an bei den Kelchen. Der Vers heißt, denkt an den Becher, über dem wir beim Mahl des Herrn das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Dadurch, dass wir also gemeinsam den Becher oder die Kelche teilen, dass wir daraus trinken, dadurch teilt uns Jesus etwas mit. Denken wir an das denkwürdige Essen, das Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend seines Todes hatte. Dort hat Jesus seinen Jüngern geholfen, damit sie nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung verstehen konnten, was da überhaupt passiert ist. Als Jesus am Kreuz starb, waren ja auch zunächst mal auch für seine Jünger alle Hoffnungen begraben. Die waren total verzweifelt. Nach seiner Auferstehung haben sie sich aber an das letzte Mal mit Jesus erinnert. Dort hatte er doch seinen Tod gedeutet. Er hat seinen Jüngern gesagt, welchen Sinn das haben soll. Es sei für sie, für die Jünger geschehen. Jesus sagte seinen Jüngern damit, ich sterbe, damit ihr nicht gottlos sterben müsst. Die Liebe in eurem Leben, die reicht ja nicht aus, um zu Gott zu kommen. Also endet euer Leben im Tod. Euer Leben endet weit weg von Gott. Nun ist Jesus aber gestorben und auferstanden, um uns mitzunehmen zu seinem Vater. Unsere Liebe reicht nicht aus. Wir sündigen gegen Gott und Menschen, aber Jesus bietet uns Vergebung an. Und wenn wir die Vergebung annehmen, endet unser Leben nicht im Tod, weil Jesus uns da abholt. Er war ja schon da. Das bedeutet es, wenn Paulus sagt, gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat. Er ist gestorben und er holt uns, wenn wir sterben, dort ab. Paulus möchte nicht damit sagen, dass es irgendwie ein besonderer Traubensaft oder ein besonderer Wein in diesen Kelchen ist, sondern er möchte uns zeigen, was er uns für uns getan hat. Er sagt, ihr seid frei von Sünde, ihr habt das ewige Leben, nehmt das an. Und er möchte es uns schenken und er möchte uns vor allem auch immer wieder daran erinnern und auch dafür ist das Abendmahl wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und dafür steht auch der Kelch, ursprünglich sicher kein kostbarer Silberkelch, sondern im Falle Jesu eher ein einfacher Tonbecher. Der Becher mit dem Traubensaft ist also ein Symbol. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, was ein Symbol ist. Dazu mal ein anderes Beispiel. Was ist ein Symbol? Eine Landesfahne zum Beispiel ist ein Symbol. Eine Fahne ist ja ein einfaches Stück Stoff, oder? Ja, könnte man auch was anderes draus schneidern. Im Falle Deutschlands schwarz, rot, gold. Wenn nun diese Fahne aber über einem Botschaftsgebäude im Ausland weht, hier über der deutschen Botschaft in Moskau, heißt das, dieses Gebäude gehört nicht zu Russland. Ja, es ist deutsches Staatsgebiet. Obwohl es in einem fremden Land steht, hat die russische Regierung dort nichts zu sagen. Warum nicht? Die Autorität der deutschen Regierung und internationale Abmachungen stehen dahinter. Und die Fahne ist das Symbol dafür. Und eben deshalb doch viel mehr als irgendein Stück Stoff. Wichtig ist nun, dass die Bewohner der Botschaft als auch die Regierung des Landes, in dem sie stehen, die Abmachung kennen. Sonst nützt es nichts. Ja, man muss die Abmachung kennen, die hinter einem Symbol steht. Sonst wird es zum Klischee. Sonst ist es wirklich nur ein Stück Stoff. Ein Symbol wird wichtig, weil es dazu besondere Vorstellungen, Informationen und Absprachen gibt. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, sagt Jesus, als er den Kelch herumreicht, aus dem seine Jünger am Ende des letzten Abendmahls trinken. Und damit erhebt er den Kelch zu einem Symbol. Er sagt, es gibt zu diesem besonderen Kelch, wenn ihr so Abendmahl feiert, eine besondere Absprache zwischen uns. Wer aus diesem Abendmahlskelch trinkt, der kommt in Verbindung mit Jesus. Für den gilt der Tod und die Auferstehung Jesu. Für den wird das wirksam. Dieser Kelch ist der neue Bund, heißt es. Das heißt, das ist eine Verbindung Gottes mit dir persönlich. Und indem du davon trinkst, nimmst du sein Angebot der Vergebung und Versöhnung dankbar an. Wer das gar nicht will, der sollte auch nicht daraus trinken. Weil dieser besondere Kelch hat diese Funktion, hat diese Bedeutung. Das Ganze ist kein magischer Vorgang. Wir trinken keinen Zaubertrank. Es wirkt auch nicht aus sich selbst heraus. Das heißt, wenn ich gar nicht vorhabe, Vergebung in Anspruch zu nehmen, wenn ich gar nicht vorhabe, nach dem Willen Gottes zu leben, passiert gar nichts, wenn ich am Abendmahl teilnehme. Wenn ich Gott aber vertraue, sagt er mir im Abendmahl, du gehörst mir, du kannst fest darauf vertrauen, ich habe es dir versprochen und das gilt jetzt. Nun sind nicht nur das Brot und der Kelch an sich ein Symbol. Ich glaube, so wie Jesus das gemeint hat, ist es die Feier als Ganzes. Zu diesem Symbol gehört, dass wir alle zusammenkommen. Ja, wir feiern das ja nicht jeder einzeln für sich. Dass wir uns dankbar an die Tat Jesu am Kreuz erinnern, wenn wir den Auferstandenen durch seinen Geist bei uns begrüßen, wenn wir dann Brot und Kelch herumgehen lassen oder wie heute zu Brot und Kelch kommen. Was bewirkt nun das Abendmahl? Ich denke, es kann viel bewirken. Ich will mal drei Dinge nennen. Erstens, es verändert unser Bewusstsein. Wer am Abendmahl teilnimmt, der erinnert sich ja daran, ich bin nicht Kind Gottes, weil ich so toll wäre, sondern durch den Tod Jesu, weil er mich angenommen hat. Wir alle leben nur durch Gottes Gnade und wir sind alle gleich vor ihm, egal wo wir herkommen, egal ob wir uns gerade besonders gut oder besonders schlecht fühlen. Gott nimmt uns als seine Kinder in seine Arme. Das ist eine Veränderung in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und zweitens, es schafft Gewissheit. Es zeigt mir fassbar und fühlbar, dass das auch für mich gilt. Ja, ich kann es schmecken. Ich esse was. Ich merke das körperlich. So wahr ich diesen Schluck Saft trinke und das Brot esse, so wahr gehöre ich zu ihm. So sehr gehören wir zusammen. Und es verändert drittens auch die Realität in meinem Leben. Denn wenn ich Vergebung erlebe, ist das Natürlichste von der Welt, dass ich neu anfange. Die Verbindung mit Christus bewährt sich im Alltag, verändert meinen Charakter, verändert mein Denken, mein Fühlen, verändert meine Sicht von der Welt, verändert mein Handeln. Ich höre Gott zu. Kurz gesagt, der Kelch steht für meine Verbindung mit Jesus Christus, oder nehmen wir hier den senkrechten Balken des Kreuzes. Kommen wir zum Brot. Ich sagte, das Abendmahl als gesamte Feier ist ein Symbol, dazu gehört auch das Brot. Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gott gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Das Brot gibt uns Teil am Leib Christi. In der Luther-Übersetzung, ich habe es schon erwähnt, wird es genannt Gemeinschaft des Leibes Christi. Dahinter steckt ein Bild, das muss man kennen, ein Bild, das Paulus auch an anderer Stelle gebraucht. Die Gemeinde, sagt er, ist wie der Leib, also wie der Körper von Jesus Christus. So eng gehören sie zusammen, wie der Körper zu mir als Menschen gehört. So gehört die Gemeinde zu Jesus Christus. Und Paulus führt das dann aus, ja. Er sagt zum Beispiel, dass jedes Körperteil auf andere angewiesen ist, ja. Ein Finger allein macht keinen Sinn, ja. Das ist sehr schwer, den zu handhaben. Und hier in Mainz weiß man, mit dem zweiten sieht man besser. Es ist einfach ein aufeinander angewiesen sein des Körpers. So ist das zu verstehen, wenn es heißt, es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Wie der Kelch also für die Verbindung mit Gott steht, sagen wir die senkrechte Linie des Kreuzes, so das Brot für die waagrechte, für unsere Verbindung miteinander, mit den Schwestern und Brüdern in meiner Gemeinde. Und deshalb feiern wir Abendmahl niemals alleine, sondern immer zusammen mit anderen Christen in der Gemeinde. Das muss nicht immer hier am Ort sein, das kann auch in kleinen Gruppen, in Hauskreisen sein, aber immer gemeinsam. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir es in internationaler Gemeinschaft feiern. Ja, deswegen suchen wir uns den Gottesdienst aus, bei dem wir alle, Iraner, Afghanen, Deutsche, Rumänen, alle zusammen sind. Weil wir zusammengehören, feiern wir das Abendmahl Und das Abendmahl schweißt uns zusammen. Jeder, der zur Gemeinde gehört, ist eingeladen, teilzunehmen. Es ist eine besondere Feier dieser Gemeinde, dieser Kreuzkirche hier vor Ort, wo man sich kennt, wo man füreinander da ist, wo man füreinander Verantwortung übernimmt. Und alle Christen aus anderen Gemeinden laden wir ein, als Schwestern und Brüdern aus anderen Christenfamilien daran teilzunehmen. Das Abendmahl bindet uns als Gemeinde zusammen. In unserer Gemeinde kommen ja jetzt Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammen. Aus unterschiedlichen Familien, Ländern, Kulturen. Es treffen sich Arm und Reich. Die einen haben keinen Schulabschluss, die anderen haben studiert und promoviert. Die einen sind gute Handwerker, können etwas aufbauen und reparieren. Die anderen, wie ich, haben zwei linke Hände. Die einen kochen wie die Weltmeister, die anderen beschränken sich lieber aufs Essen. Die einen würden am liebsten jeden umarmen, die anderen sind so ein bisschen mehr auf Distanz. Die einen lieben Veränderung und fürchten Erstarrung, die anderen lieben Sicherheit und fürchten Bewegung. Gott hat uns im Glauben zusammengestellt. Und weil Gott das getan hat, gehören wir zusammen, nicht weil wir uns das ausgesucht hätten. Das ist ein wichtiger Gedanke. Heute hat man so den Eindruck, jeder sucht sich halt mal so seine Gemeinde aus, wie es ihm passt. Ich bin immer noch der Meinung, Gott stellt uns zusammen. Und das wird beim Abendmahl auch wunderschön deutlich. Und das gilt auch, wenn mir mancher vielleicht nicht so passt. Vielleicht denke ich, auch, das darf ich nirgends hinzeigen, dem fehlt ein bisschen Reife, dem anderen fehlt etwas Demut, der Dritte lebt nicht so, wie sich der Restgemeinde das vorstellt. Gott hat die Gemeinde verbunden. Er hat Menschen berufen und zusammengestellt. Er bildet die Gemeinschaft. Er bestimmt, wer dazugehört. Und wir ziehen das nur nach. Wir vollziehen das nur nach. Wir stellen das fest. Abendmahl ist eine Feier der Ortsgemeinde, habe ich gesagt, der Familie Gottes vor Ort, und Christen anderer Kirchen sind willkommen. Zugleich, und das wird am Leib Christi ja auch schön deutlich, wird er immer vor Ort gelebt. Wenn der theoretisch ist, nützt er nichts. Er wird gelebt mit Menschen, denen ich ins Gesicht sehen kann. Das Leben eines Christen ist ja nie nur eine Sache zwischen mir und meinem Gott, sondern immer auch in der Gemeinschaft, sonst gibt es keinen Glauben. Es gibt keinen Glauben ohne Gemeinschaft. Und das ist dann auch keine theoretische Gemeinschaft. Ja, ich gehöre theoretisch ja zu allen Christen dieser Welt, finde ich auch schön nebenbei, finde ich auch wichtig. Aber es nützt nichts, wenn ich irgendwo nicht konkret drinstehe, mit allen Konflikten, mit dem gemeinsamen Auftrag, da wo es lebendig wird. Auch wenn wir in den letzten Jahren immer mehr Möglichkeiten entwickelt haben, uns so allein zu beschäftigen, so für uns, letztlich brauchen Menschen immer solche Gemeinschaft. Wir brauchen es. Ich brauche es, dass mich mal jemand fragt, wie es mir geht. Ich brauche das und du wahrscheinlich auch, dass jemand mal nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern sich Zeit für mich nimmt, auch persönlich. Unsere Seele schreit doch danach. Wer sieht mich? Wer versucht mich wenigstens mal zu verstehen? Wer nimmt mich so an, wie ich bin? Wo darf ich mich zeigen, wie ich bin und muss den anderen nichts vorspielen? Es gibt Menschen, die werden geradezu anstrengend, weil ihr ganzes Leben danach schreit, sieht mich nicht endlich mal jemand? Und dann braucht es natürlich auch Menschen, die sehen. Ein gegenseitiges. Es ist das Geheimnis funktionierender Gemeinschaft, dass ich dann Menschen auch nicht zu erziehen versuche, sondern dass ich sie zu verstehen versuche. Aber natürlich ist unsere Gemeinschaft auch bedroht, das wissen wir. Es gibt Kummer, es gibt Neid, es gibt Konkurrenz, es gibt alles Mögliche bei uns. Und natürlich liegt das immer bei den anderen, ja, das ist mir schon bewusst. Aber im Effekt zerbricht Gemeinschaft. Auch in unserer Gemeinde ist Gemeinschaft immer wieder bedroht. Ich sage das jetzt gar nicht aktuell, sondern weil es immer wieder passiert. Aber es gibt keinen anderen Weg. Wir brauchen Gemeinschaft zum Leben und das ist ganz wortwörtlich gemeint. Manche von euch wissen vielleicht, dass es, ich glaube, im 18. Jahrhundert mal einen ganz menschenverachtenden Versuch gab. Da hat man Babys genommen, Waisenkinder, und hat sie mit allem versorgt, was man so braucht. Essen, Trinken, äußerlich waren sie mit allem versorgt. Sie haben nur keine Zuwendung, keine Liebe gekriegt. Das überraschende Ergebnis war, sie sind gestorben. Wir brauchen liebevolle Gemeinschaft, wie die Luft zum Atmen. Und Gemeinschaft heißt, ich nehme daran teil. Ja, wenn ich nicht hingehe, gibt es auch keine Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt annehmen und heißt weitergeben. Meine Geschichte, meine Liebe, Hilfestellung, auch Korrektur. Und das kann nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst hier geschehen. Deshalb ist Sonntagschristentum auf die Dauer so frustrierend. So schön die Gottesdienste auch sind, Gott hat seine Kinder nicht geschaffen, dass sie sich Sonntag für anderthalb Stunden treffen und fertig. Lebst du als Christ in einer wirklich tiefgehenden Gemeinschaft? Wer kennt dich so gut, dass er deinen Glauben voranbringt? Wer darf dich korrigieren? Wem bist du Begleiter oder Begleiterin? Es gibt kein geistliches Wachstum ohne Gemeinde, glaubt mir das, und ohne Gemeinschaft. Und ich meine jetzt viel mehr als die Gemeinschaft der ganzen Gemeinde miteinander, die wir theoretisch mit 250 Leuten so haben, praktisch heute vielleicht 140. Wir können uns in dieser großen Gruppe im Gottesdienst Anregungen holen. Wir können gemeinsam Gott anbeten. Es gibt auch so ein Gemeinschaftsgefühl in der großen Gruppe. Aber das ersetzt niemals die kleine Gruppe. Es geht um ganzheitliche Gemeinschaft. Und Ganzheitlichkeit heißt, wir teilen unseren Glauben, wir reden darüber, wir stärken uns, wir leben gemeinsam und wir helfen. Wir dienen gemeinsam. Glauben, Leben, Dienen. Das sind die drei Säulen von funktionierenden Gemeinschaften. Und das geschieht in kleinen Gruppen, in Hauskreisen, in Mitarbeiterkreisen, Gebetskreisen, Zweierschaften, Projektteams. Wenn Sie sich eben nicht nur als Arbeitsgemeinschaft verstehen, sondern auch Ihr Leben und Ihr Glauben teilen. Wenn Sie sich nicht nur als Diskutierclubs verstehen, sondern eben auch gemeinsam dienen. Vielleicht ist mancher an dieser Stelle, der schon länger in der Gemeinde ist, auch schon ein bisschen frustriert und sagt, ich habe es versucht, aber das hat ja nichts gebracht. Ich war lange in einem Hauskreis, hatte dann einen Termin mehr in der Woche, aber es gab wenig, was mich wirklich berührt hat und noch weniger, was mein Leben wirklich verändert hätte. Solche Erfahrungen gibt es leider gar nicht so selten. Dann sagen Gruppenteilnehmer, Teilnehmerinnen, wir verbringen in unserer kleinen Gruppe viel Zeit mit Dingen, die mir nichts bringen. Das ist eine Herausforderung, darüber in der Gruppe zu reden. Bitte findet euch damit nicht ab. Und wenn sich das nicht ändern lässt, löst die Gruppe auf, gründet eine neue, ist auch nicht schlimm. Aber eine Gruppe, in der die Teilnehmenden nicht im Glauben wachsen, nicht miteinander dienen, sich nicht im Leben begleiten, macht in der Gemeinde wenig Sinn. Wenn du nun das Brot nimmst beim Abendmahl, überlege dir bitte, wo lebe ich in einer solchen lebendigen Gemeinschaft mit anderen Christen, einer Gemeinschaft, in der du geliebt wirst und Liebe weitergibst, eine Gemeinschaft, in der die dir hilft, wenn du es brauchst und in der du für andere da bist, eine Gemeinschaft, in der ihr füreinander betet und einsteht und spürt, wir sind tatsächlich ein Teil am Leib Christi. Eine Gemeinschaft, die nicht nur für sich selbst da ist, sondern die Teil des Auftrags der gesamten Gemeinde ist. Wir sind Teil des Auftrags der gesamten Gemeinde. Und wenn dir dazu nichts einfällt, dann hör halt nicht auf zu suchen. Oder fang an, sowas zu gründen. Vielleicht ist es an der Zeit, in der Gruppe, in der du lebst, etwas zu ändern, dass da mehr von dieser Lebendigkeit spürbar ist. Vielleicht suchst du dir erstmal so eine Gruppe oder so einen Mitarbeiterkreis, wo das so miteinander gelebt wird. Ich bin überzeugt, wer in einer größeren Gemeinde, und mit größer meine ich mehr als 80, nicht irgendwo zu einer Kleingruppe gehört oder zu einer geistlichen Zweierbeziehung oder zu so einem funktionierenden Mitarbeiterkreis oder einem Hauskreis, der ist noch nicht wirklich angekommen. Was heißt es, Teil am Leib Christi zu sein? Es heißt, in einer lebendigen Gemeinschaft zu sein. Und für die Zukunft unserer Gemeinde wird es entscheidend sein, ob wir in der Lage sind, solche Gemeinschaften zu leben, auch neu aufzubauen und andere Menschen einzubeziehen. Keiner, der zum Abendmahl geht, soll sagen, ich brauche die anderen nicht. Aber es soll auch keiner sagen müssen, keiner kümmert sich um mich. Keiner soll sagen, auf mich kommt es sowieso nicht an. Und keiner soll sagen müssen, in dieser Gemeinde liegt alle Last auf ganz wenigen. Wo Teile des Leibes, die gesund sind, nicht mehr ihren Platz einnehmen, nicht mitmachen, da ist der Leib behindert. Er ist nur eingeschränkt lebens- und handlungsfähig. Er ist bedroht. Es gibt immer Teile der Gemeinschaft, die besondere Fürsorge brauchen, die geschont und gepflegt werden müssen. Jeder kennt Phasen hoher Belastung oder Krankheit. Manches Körperteil ist auch nicht so stabil wie das andere. Ich würde nicht versuchen, auf dem kleinen Finger zu laufen. Und doch wird jedes Teil gebraucht, auch vielleicht mit ganz bescheidenen Kräften. Manche Schwäche eines Körperteils kann von anderen aufgefangen werden. Aber wenn die Last auf wenigen liegt und der Rest der Gemeinde ruht sich drauf aus, werden die wenigen irgendwann ermüden oder auch krank werden. Wenn wir also heute miteinander das Abendmahl feiern, so will Gott uns anleiten, neu die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und die Gemeinschaft seines Blutes authentisch zu leben. Und er will uns helfen, von da ausgehend neu frei zu werden für eine Gemeinschaft des Leibes. Eine, die nicht nur behauptet wird, eine, die nicht nur im Logo steht, ja, steht ja bei uns drin, gemeinsam Gott erleben, sondern die gelebt, die gespürt, die gefeiert, die ausgehalten und immer neu belebt wird. Dazu segne uns Gott auch in diesem Abendmahl. Amen.